Aktivradio immer mit interessanten Gästen. Aktivradio Aarau, Solothurn, Olten habe ich noch vergessen zwischendrin, Grenchen und Biel. Biel, ganz ein wichtiger Bestandteil. Also wenn wir schauen, von den Einwohnerzahlen her, dann ist Biel ein Schwergewicht sicher. Und auch wer Biel kennt, liebt Biel. Man liebt die Altstadt, man liebt den See. Und es gibt auch ganz viele, die sehr gerne auf Biel einkaufen. So, jetzt, wer nicht prädestinierter als der Mann, den ich vis-à-vis von mir habe, um uns ein bisschen Auskunft zu geben über Biel und Biel euch so schmackhaft zu machen, dass am nächsten Wochenende Biel überlaufen ist. Es ist der aktuelle Stadtpräsident, der Erich Fehr. Grüezi, Herr Fehr.
Ich sauze, grüß dich.
Herr Fehr, ihr kommt jetzt gerade von einem Anlass. Euch hierher zu bringen, war fast ein bisschen stressig. Dann hat es geheissen, ja, dann kann ich dann, nein, das geht nicht, und dann komme ich dann an, und dann, könnte ich mich, und dann muss ich auch wieder gehen, und so weiter. Jetzt bin ich mega froh, dass ich euch das erste Mal erleben darf. Ich habe euch nicht gekannt bis jetzt. Völlig gelassen, völlig cool, tipptopp und völlig parat für ein tolles Interview. Herr Fehr, wenn ihr müsstet in 2-3 Sätzen uns erklären, was macht der Stadtpräsident von Biel?
Der Stadtpräsident von Biel sorgt dafür, dass Menschen Arbeitsplätze finden in unserer Stadt. Er sorgt dafür, dass Deutsch und Welsch reibungslos zusammenleben können. Und wichtig ist auch ein spannendes kulturelles und sportliches Angebot. Selbstverständlich bin ich für das nicht allein verantwortlich, aber ich darf es und muss es initiieren.
Stabil und Arbeitsplätze, da ist mal kolportiert worden. Ich glaube, die UBS ist das, wo riesen viele Arbeitsplätze schaffen für ihre Backoffice-Struktur. Ist das eine Information, die stimmt?
Das ist absolut richtig. Die UBS hat sich innerhalb der Schweiz neu aufgestellt und die Arbeitsplätze sind zu einem grossen Teil schon entstanden und entstehen laufend weiter in der Nähe vom Bahnhof zu Biel, in der alten Kreistelefondirektion. Und spannend ist es für uns vor allem auch darum, weil es eine gewisse Diversifizierung von der relativ konjunkturabhängigen Exportindustrie und ihrer Uhrenindustrie, die eigentlich das Hauptgewicht von unserer Wirtschaft ist, bringen.
Wisst ihr gerade, wie viel Arbeitsplätze hier neu geschaffen worden sind oder geschaffen werden?
Inzwischen sind es über 200 und der Maximalausbau, wenn der umgesetzt wird, ging auf 500 Grössenordnung.
Ist das euer Verdienst? Seid ihr bei der UBS anklopfen in Zürich und habt gesagt, hey, es gibt hier noch eine ganz coole Stadt? Bringt euch die Leute zu mir?
Wir haben uns beworben, wo man gewusst hat, dass das kommt. Das hat die UBS damals öffentlich bekannt gegeben. Wir waren überzeugt, dass wir insbesondere neben Räumlichkeiten, was für Unternehmungen immer wichtig ist, vor allem auch die geeigneten Fachkräfte bei unserer Region rekrutieren können. Weil das wird vielfach in der Diskussion unterschätzt. Es wird immer über die Höhe der Steuern und so Sachen diskutiert. Aber vielfach ist für eine Unternehmung ausschlaggebend, wo sie sich ansiedelt, ob sie davon ausgehen kann, dort die Qualifikationen bei den Leuten zu finden, die sie brauchen. Bei uns ist es beispielsweise Deutsch und Französisch.
Biel ist eigentlich bekannt, dass es nicht so toll ist, aber ich rede sich nicht vom See, ich rede jetzt auch nicht von der Altstadt, sondern es ist fast so eine Stadt, wo man ein bisschen meidet, wenn ihr in die Umgebung geht, auch, sagen andere Kantone, gehen wir bis nach Zürich zum Beispiel, und dann reden wir von Biel, dann rümpfen die ein bisschen Nase.
Das ist einfach völlig unfair. Biel ist eine spannende Stadt.
Heisst es darum fair, oder? Weil es unfair,
ja, man schreibt es nicht ganz gleich, aber es mag eine gute Analogie sein. Nein, die Tatsache ist natürlich das. Biel ist eine Industriestadt. Biel ist auch eine relativ neue Stadt. Das ist nicht wie, wenn wir jetzt Solothurn nehmen, eine Stadt, die auch baulich eine grosse Geschichte ausstrahlt, sondern Biel ist eine Stadt, die erst im 20. Jahrhundert mit der Industrialisierung wirklich zu einer die Urbanität gefunden hat, die sie heute hat. Die zwei Kulturen, die wir bei uns vereinen, bringen auch eine gewisse Lebendigkeit. Und vielleicht kann man auch sagen, in gewisser Hinsicht ist Biel die amerikanischste Stadt der Schweiz. Immer wieder spannend, immer wieder überraschend, insbesondere im kulturellen Bereich auch, aber nie ganz fertig.
Also es ist unfair, wie ihr behandelt werdet.
Selbstverständlich.
Wobei, ich glaube, wenn man Patzeli anschaut, also wenn man die Finanzen anschaut, mal in Kanton Bern geht, ist der Kanton Bern derjenige, der am meisten Geld von den anderen Kantonen bekommt. Das ist, ihr könnt mich viel schnell korrigieren, es ist irgendwie zwischen 1 und 1,5 Milliarden, die jedes Jahr in den Kanton Bern hineinfließen. Wie ist die Zahl effektiv?
Es ist, im Moment ist es noch rund 1 Milliarde, es ist zurückgegangen in den letzten Jahren. Wobei, das ist jetzt eine Zoger-Version, die ihr hier vortragt. So würde das Zoger oder Topwaldner erzählen. Und ist auch wieder nicht ganz fair AIR geschrieben. Und zwar darum, weil ihr die absolute Zahl nehmen. Der Kanton Bern hat 1 Million Einwohner. Es gibt Kantone wie Jura oder Wallis, die pro Kopf mehr beziehen. Und das muss man vielleicht auch berücksichtigen. Und nachher ist völlig klar, ein Kanton wie Bern, der praktisch vor französischer Grenze bis ins Grimsel und Zustenmassiv geht, der ziemlich viel ländlichen Raum hat, wo man teure Infrastruktur muss unterhalten muss, kann nie finanziell mit Zug konkurrieren, der de facto ein Vorort von Zürich ist und dort kulturelle Leistungen ohne Entschädigung bezieht.
Ich habe aber immer so ein bisschen das Gefühl, man sucht immer ein bisschen Ausflüchte. Oder die Zucker, die waren früher mausarm und haben dann irgendwann überlegt, was machen wir? Und dann sind Nidwaldner auch mausarm gewesen. Ich glaube, auf Nidwalder hat niemand zählt damals. Und plötzlich hat das gedreht. Sind Berner nicht ein bisschen selbstgerecht und klopfen sich einfach auf die Schultern und tun sich primär in dieser Zeit überlegen, wie sie sich entschuldigen können, dass dermassen viel Geld in diesen Kanton hineinfließt?
Ich denke nicht, dass das so ist. Übrigens, apropos Zug. Jetzt gibt es so im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise, Gasexporte, Rohstoffhandel, der unterbunden wird, russische Oligarchen, die unter Druck kommen. Vielleicht ist das Zug-Modell ja langfristig nicht so erfolgreich gewesen, wie man vielleicht noch vor 3 Wochen gemeint hat.
Also, aber wenn die nicht mehr erfolgreich sind, dann kommen die kein Geld mehr über. Was machen die denn?
Ja, schaut, wenn sich das ganze Gefühl verändert, gibt es vielleicht auch andere Bedürfnisse und andere Ansprüche, und zwar überall. Aber ich will noch auf den Vorwurf zurückkommen, Berner seien träge. Das würde ich so nicht bestätigen. Was ich hingegen würde sagen, ist, der Kanton Bern hat an industrieller Dynamik, an Innovation und so jahrelang verloren. In den letzten Jahren wieder zugelegt, unter den 2 letzten sozialdemokratischen Volkswirtschaftsdirektoren. Aber das hat eine ganz lange Geschichte. Um 1900 ist der Kanton Bern sehr früh vollständig elektrifiziert gewesen mit der BKW. Am Lötschberg hatte es Elektrolokinnen, die am Gotthard noch Dampflokinnen gekeuchert sind. Und dann ist vor ziemlich genau 100 Jahren, um 1920, BGB entstanden. Bau und Gewerbe und Bürgerpartei, die Vorläuferin von der SVP, mit dem berühmt-berüchtigten Rudi Minger. Und von dann an ist eine starke Entwicklungsfindlichkeit aufgekommen, die der Kanton Bern industriell eben zurückgeworfen hat. Man hat den Landesflughafen in Utzenstorf nicht wollen. Da kann man jetzt hier jetzt durchaus sagen, ich bin froh sein, dass der nicht zu Utzenstorf ist, sondern zu Kloten. Aber die Entwicklungsdynamik des Kanton Bern jetzt bremst. Und übrigens, so steil ist der Solothurn noch nicht unterwegs.
Also, das habe ich nie behauptet, so etwas. Ihr macht mich gerade bleich, oder? Der Kanton Solothurn ist sicher nicht auch der absolute Obertop-Kanton, was das anbelangt. Auch der kommt irgendwie 400, 500 Millionen über. Also, das ist auch nicht gerade etwas. Das ist auch so, wenn ich darf Stadtpräsidenten oder Leute aus der Gemeinde bei mir empfangen, ist das auf jeden Fall ein Thema, dass auch Solothurn, Jura Südfuss, einfach oft einen schlechten Namen hat, oder? Und da schaffen wir sicher gemeinsam daran, dass das vielleicht mal sich verändert.
Darf ich da etwas dazu sagen? Vielleicht? Es ist mir auch sehr ungerecht. Wir haben ja hier ein Zentrum von Hightech, Präzisionsindustrie. Es hat ganz, ganz tolle Firmen im Jura Südfuss, aber die Schweiz insgesamt ist immer noch ein Land, das sich stärker über den ersten Sektor, über die Landwirtschaft und in vielen Bereichen, in vielen Gegenden über den dritten Sektor, Dienstleistungen, insbesondere Banken und Versicherungen definiert. Und halt, zum Teil von weniger hohen Lohn prägten Industriesegmenten wird zum Teil schlicht doch ein bisschen missachtet. Dort sind dann Neuenburg, Bern und Solothurn am Jura Südfuss noch wieder im gleichen Boot.
Seht ihr, in dem ersten Kanton Solothurn halt dazu, seht ihr, dass wir Abhilfe leisten können, dass wir strukturell stärker werden, dass wir besser werden?
Ich denke, es geht nicht darum, besser zu werden. Es geht darum, das, was wir machen, auch besser in Wert zu setzen. Die Schweiz hat heute 8,5 Millionen Einwohner. Es ist unmöglich, aus der Schweiz ein Monaco zu machen, wo alle von den Banken leben. Es braucht industrielle Arbeitsplätze. Die Industrie ist in aller Regel exportorientiert, damit den weltwirtschaftlichen Schwankungen unterworfen. Das zieht gewisse Folgen nach sich. Aber es finden sehr viele Leute, auch die Leute mit Migrationshintergrund oder Leute mit gewissen Lerndefiziten, finden finden einen Arbeitsplatz in der Industrie. Und darum, für ein Land in unserer Grösse braucht es diesen Sektor. Da muss man sich weder verstecken, noch entschuldigen, noch etwas schönreden.
Herr Fehr, ihr kandidiert für einen Regierungsrat. Die möchten gerne der Mitte einen Sitz abjagen. Die Bürgerlichen haben sich zusammengeschlossen gegen euch. Seid ihr im März, wenn die Wahlen stattfinden, Regierungsrat?
Selbstverständlich, das ist das Ziel. Und zwar nicht allein, sondern zusammen mit der Evi Allemann, der Christine Häsler und Christoph Amann, wo die Rot-Grün 4 sitzen für den Kanton Bern, eben etwas innovative Industriepolitik angeht. Das kann man übrigens auch nutzen, um den Klimawandel zu bremsen mit entsprechenden Produkten und Technologien, aber auch, was den sozialen Zusammenhalt angeht, anders auszurichten. Dort laufen die Bürgerlichen von uns aus gesehen nicht genau in die richtige Richtung.
Euer Vater war auch Stadtpräsident. Dann haben wir den Herrn Stöckli gehabt. Herr Stöckli, der ja auf nationaler Ebene immer wieder mal für Furore gesorgt hat. Und dann ist eben der Sohn gekommen, dann seid ihr gekommen, der Erich Fehr als Stadtpräsident. Wenn ihr jetzt Regierungsrat werdet, dann ist das Sandwich aufgelöst. Das familiäre Sandwich ist weg. Jetzt gibt es da schon wieder irgendwelchen familiären Nachwuchs, der dann in die Startlöcher geht für euch?
Also von mir sicher nicht. Und vom Herrn Stöckli, seinem Kind, wäre mir auch nicht bekannt, dass jemand eine derartige Karriere anstrebt, obwohl er drei Kinder hat. Was viel wahrscheinlicher ist, Stand heute, ist, dass eine Frau kommt und möglicherweise auch eine französischsprachige Frau. Das wäre dann die 14. Stadtpräsidentin von Biel. Das Amt gibt es in dieser Form seit 1872. Es wäre die erste Frau, also ich bin der 13. Mann. Und es gibt auch gute Aussichten, dass eine Frau könnte sein. Entschuldigung, also, französischsprachige Frau.
Ja, seid ihr zweisprachig aufgewachsen, Bilingue?
Daheim nicht, ich bin ganz klar Deutschschweizer. Aber ich habe Französisch gelernt einerseits auf der Strasse, beim Spielen mit den Kollegen. Das kann man zu Biel problemlos. Und ich habe Hockey gespielt. Im Hockey hat es immer sehr viel Romance gehabt, insbesondere aus dem Berner Jura. Und dort haben wir immer beide Sprachen quer durcheinander geredet. Und das hat mir eigentlich vor 7, 8 Jahren mit beiden Sprachen in Verbindung gebracht. Mündlich ist das Umschalten praktisch kein Problem. Schriftlich würde ich jetzt sagen, bin ich schon auf Deutsch besser als auf Französisch.
Ja, Französisch hat einen Charme, einen sehr grossen Charme. Wie gross ist Bevölkerungsschicht, die Französisch reden als Muttersprache und die Deutsch oder Deutschschweizerisch reden?
Wir haben ein Verhältnis von 57% deutschsprachig zu 43% französischsprachig. Das ist nicht mehr so eine wahnsinnige Minderheit. Und das Französisch nimmt zu. Das hat insbesondere mit der Wohnungsnot im Bassin-Lémanique, also im Genfersee-Becken, zu tun. Die Leute kommen bis auf Biel zum Wohnraum finden. Es gibt auch Wohnungsnot im Raum Zürich. Aber dort hat es durch den Aargau oder die Solothurnischen durch viele alternative Möglichkeiten, wo die Leute können etwas finden. Und darum steigt der Romo-Anteil seit gut 10 Jahren.
Wie ist die Zusammensetzung vom Stadtrat oder wie ihr heisst, der Gemeinderat? Ist es bei euch der Gemeinderat?
Das ist der Gemeinderat, der Exekutive, ja.
Der Gemeinderat. Wie ist die Zusammensetzung parteipolitisch in Biel?
2 SP, ein Grüne, Freisinnige und ein SVPler.
Also die hat Mehrheit auf der rötliche Seite oder rötlich-grüne Seite?
Also Biel hat das Stadtpräsidium seit 1977 in sozialdemokratischer Hand, ohne Unterbruch. Wir haben seit 1980 mit einem Unterbruch von 4 Jahren zwischen 93 und 96 auch eine linke Gemeinderatsmehrheit. Ursprünglich war die sozialdemokratisch ausschliesslich. Heute teilen sich das Rot und Grün.
Wenn ihr nicht Regierungsrat werdet, was ja durchaus könnte passieren, dass das bürgerliche Bassin hier gewinnt, bleibt ihr dann Stadtpräsident?
Ja klar, ich bin auch noch für 4 Jahre gewählt, bis Ende 24. Ich bin jetzt 12. Jahr im Amt. Das ist der Moment, wo man sich einen Wechsel überlegen kann. Es hat schon eine Konstellation beim Kanton mit dem freien Mittensitz, wo man mit einem Deutschschweizer Kandidaten wollte angreifen und nicht mit einem Roman, wo jetzt die Situation ergeben hat. Aber Stadtpräsident von Biel ist ein toller Job. Es ist nicht so, dass ich nachher am 28. März, wenn es am 27. wird, länger würde der Alpha-Kadermarkt kommen.
Die wird aber schon gerne nach Bern, oder? Habt ihr schon eine Wohnung gesucht? Oder?
Nein, selbstverständlich nicht.
Sie bleiben,
das ist Pendlerdistanz. Ich bin Bieler, ich bin zu Biel geboren, habe noch nie nebeneinander gewohnt. Wegzogen ist kein Thema. Ich bin der Meinung, wenn ihr von Biel seid, braucht ihr nicht mal ein Pied-à-terre. Wenn ihr irgendwie von Meiningen oder so seid, müsst ihr euch das vielleicht überlegen. Nein, das ist gar keine Frage.
Der Pendlerabzug im Kanton Solothurn ist gerade im Moment ganz stark in Diskussion. Wir haben ja da eine Steuerinitiative hängen und einen Gegenvorschlag. Und da ist unter anderem der Pendler abgezogen, Diskussion, dass der nicht mehr so hoch soll sein, dass der, glaube ich, bei 7000 Franken soll alimentiert werden. In Deutschland haben wir jetzt gerade das Gegenteil gehabt, oder? Dass die vor ein paar Tagen bekannt gegeben haben, ups, Teuerung, das Benzin wird teurer, es wird alles teurer, auch wenn das die Nationalbanken immer noch nicht zugeben. Wie sieht das denn bei euch aus? Freut ihr euch auf einen Pendlerabzug?
Ich würde jetzt mal sagen, Regierungsrat ist ein anständig gezahlter Job. Da ist die Frage vom Pendlerabzug am Ende des Tages eigentlich irrelevant. Es gibt aber auch bei uns Diskussionen, wie hoch der Pendlerabzug soll sein. Da geht es aber nicht um Kaufkraft, sondern da geht es um Ökologie. Also, dass man probiert, den Pendlerabzug zu kürzen, insbesondere wenn er fürs Auto wäre, damit die Leute auf nachhaltige Mobilitätsformen setzen. Das ist eigentlich die politische Diskussion, die läuft.
Erich Fehr, Jahrgang 1968, bei mir am Mikrofon, jetzt als Stadtpräsident und wer weiß, wenn er das nächste Mal hier steht, dann vielleicht als Regierungsrat vom Kanton Bern. Wir werden noch viel wissen von Erich Fehr, aber jetzt wollen wir uns ein bisschen erholen und ein bisschen Musik hören.
Aktiv Radio wird präsentiert von SAJAK, Computerklinik, Intro Schweiz AG, Xaxada Live, Xaxada.
Through this world, nothing can stop a Duke of Earth. And you are my girl, and no one can hurt you. Oh no, yes I Duchess of Earth. We'll walk through my dukedom and the paradise we will share. Yes, I'm
Aktiv Radio Interviewzeit. Bei mir ein Gast aus Biel und zwar der Stadtpräsident höchstpersönlich, der Erich Fehr. Der Erich Fehr ist Mitglied von der Sozialdemokratischen Partei. Und die Sozialdemokratische Partei hat ja mit ihren jungen, ungestümen Parteipräsidenten und Präsidentinnen immer wieder mal der Marx vorgeholt, oder? Also man hat wirklich können, anstatt dass man den Marx gelesen hat, hat man können am Herr Wermuth zuhören und sein Gespändli in. Und Fehr, seid ihr auch so ein Ultraroter?
Nein, ich bin der SP, weil die SP die Partei ist, die für die Chancengleichheit einsteht, insbesondere für eine kostenlose Volksschule. Das ist das zentrale Instrument für die Chancengleichheit, dass alle Leute einen erfolgreichen Bildungs- und Berufsweg gehen können. Es ist wiederum so, dass die Tatsache, dass bei uns Einkommen und Vermögen weniger stark gespreizt sind als in anderen Ländern, zur sozialen Stabilität beiträgt, ein wichtiger Standortfaktor. Und ich bin auch in der SP, wo sich die SP immer für solide Sozialwerke eingesetzt hat, weil Leute, die krank, invalid oder älter sind, nicht sollen quasi Not leiden, so wie das noch vor 70, 80 Jahren der Fall war. Aber mit dem Marx kann ich nichts anfangen.
Wir haben das ja alles erreicht, oder? Man hat manchmal das Gefühl, wenn jemand Stell verliert, er hat die Chance, über eine gewisse Zeit finanziert zu werden, wenn er krank wird. Wir haben eine Krankenkasse, die doch recht gut funktioniert. Sie wird einfach immer wieder teurer und teurer und teurer. Das wissen die Leute auch nicht genau, warum. Aber es ist einfach so, also die Auffangbecken, die sind ja vermutlich nicht schlecht. Ist die Forderungen, die ihr hier alle jetzt aufgestellt habt, die sind eigentlich theoretisch alle erfüllt? Und darum kommt ja der Wermut jetzt und nimmt wieder den Marx führen, oder?
Also wir haben ja auch gemeint, es gäbe nie mehr konventionelle Kriege in Europa, für das aktuelles Thema zu nehmen. So gesehen ist Geschichte nie zu Ende, oder?
Aber das ist jetzt ein heftiger Vergleich.
Das ist ein heftiger Vergleich. Aber ich will nur mit dem sagen, passet auf, nichts, was definitiv erreicht scheint, gilt auch immer.
Aber jetzt haben wir es im Moment.
Ja, jetzt haben wir es im Moment. Im Moment sieht es nicht schlecht aus, es gibt noch Lücken. Es gibt insbesondere Lücken bei der Familie. Ältere Zeit, dass beide Ehepartner sich gleich berechtigt um Kind kümmern können. Und wenn ich dem Herrn Köppel zulasse, wenn ich dem Herrn Matte zulasse, wenn ich dem Herrn Eschi zulasse, wenn die zu viel Macht bekommen, werden solche Sachen beschnitten. Und das gefährdet letztendlich die Standortvorteile der Schweiz, weil wir haben keine Rohstoffe. Darum brauchen wir ein gutes Bildungswesen und für einen Sozialfrieden brauchen wir gute Sozialwerke. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das ein Anliegen von SVP ist.
Die sind jetzt diesen drei gerade ein bisschen an Karren gefahren. Und wenn ich jetzt euch sage, der Staat wächst jedes Jahr 3% und die Wirtschaft seit 20 Jahren eigentlich fast nicht mehr, dann ist ja etwas falsch in dem Staat Dänemark, oder? Oder in dem Staat der Schweiz?
Es ist sicher so, dass es auch zum Teil Sachen gibt, die sich der Staat hat davon einbringen, die ich selber auch nicht unbedingt würde machen. Ich muss aber darauf hinweisen, dass wir sowohl auf Bundesebene wie im Kanton Bern in dem Parlament bürgerliche Mehrheiten haben. Die bringen die Gesetze fürs Volk und entsprechend wäre das nicht etwas, was man der Sozialdemokratie anlasten könnte.
Also nochmal, Sozialdemokratie heisst ja Sozialdemokratie, aber man hat trotzdem das Gefühl, die haben ein Co-Präsidium gewählt in eurer Partei und die tun schon wirklich stark polarisieren. Die sagen, der Herr Köppel tut polarisieren, aber ist nicht Steine schiessen und sitzen selber im Glashaus?
Schaut, die SP war immer dann erfolgreich, weil sie breit ist aufgestellt war, ein breites Spektrum abdecken kann. In der Schweiz für über 20% Stimmenanteil auf Bundesebene zu kommen, müsste relativ breit fahren. Ich denke manchmal schon, so wie der Sedi Wermuth und Matteja Meier öffentlich dargestellt werden, wird auch von den Medien noch etwas oben draufgeladen, damit die Polarisierung, die ja interessant ist, auch wirklich kann stattfinden. Aber ich denke, sie machen einen guten Job als Parteipräsidium, decken aber nicht die ganze Breite von der Partei ab.
Aber es wäre ja die Idee von einem Präsidenten.
Das ist auch in heutiger Zeit immer schwieriger. So die Helmut Hubacher-Typen, die gibt es in dieser Form nicht mehr, die Peter Bodemass, und die werden zum Teil im Rückspiegel auch ein bisschen idealisiert. Es hat auch mit ihnen heftige Kämpfe gegeben, als sie noch im Amt waren.
Erich Fehr, ich möchte ein ganz anderes Thema angehen. Das ist das Thema Energie. Ich habe das Gefühl, die Leute, die heute politisieren, die haben noch nie ein Physikbuch in den Fingern gehabt. Geschweige denn, dass sie mal irgendeinen Versuch gemacht haben. Energie bleibt konstant. Und wir sagen eigentlich den Ast, wo wir drauf sitzen, sagen wir ab. Wir wollen keine Atomkraftwerke, wir wollen keine Windräder, wir wollen keine Wasserkraft oder verstärkte Wasserkraft. Jetzt reden wir von Gaskombikraftwerken und ich bitte einfach jeden Zuhörer, sich mal schauen, was ein Gaskombikraftwerk eigentlich ist. Oder? Das ist Absurdistan im Quadrat. Und der Herr Putin hat uns noch mal gezeigt, dass das nicht nur Absurdistan ist, sondern dass das eine totale Horrorkatastrophe ist, wenn man die Spitzenbrecher mit Gaskombikraftwerken machen will. Wie ist eure Stellungnahme? Was machen wir, dass die vielen, vielen Heizungen, wo die Parlamentarier und Stadtpräsidenten etc. sagen, heizt ihr alternativ? Und das bedeutet einfach, jede Heizung bedeutet, dass sie 25-40% Strom verbraucht, wenn sie alternativ ist. Ob sie jetzt die Energie zum Boden ausholt oder aus der Luft holt, das spielt absolut völlig keine Rolle. Ihr wollt, dass wir unsere Automotoren, Dieselmotoren verschrotten und dass wir mit Batterien umeinander fahren. Also Strom an Gogo. Und dann bringen sie noch ein Argument und sagen, jawohl, wir sind ein bisschen strukturschwach und wir haben halt nicht Banker etc., die hohe Einkommen haben, sondern wir brauchen die Industrie und wir haben die Industrie und die brauchen auch noch Strom. Jetzt habe ich viel zu lange geredet, Fer. Jetzt seid ihr dran.
Schaut, es ist mal so, bei der Heizenergie, dort muss man als erstes, und das braucht allenfalls im Einzelfall auch staatliche Fördermaßnahmen, schauen, dass Gebäude optimal isoliert sind. Weil noch besser als erneuerbare Energie ist Energie, die es gar nicht braucht, weil man eben beispielsweise durch Gebäudedämmung den Energieverbrauch kann reduzieren kann. In der Stadt Biel, um euch ein konkretes Beispiel zu geben, wir probieren von fossilen Heizungen wegzukommen. Wir arbeiten mit Energie, mit Wärmeverbünden, die wir in verschiedenen Quartieren realisieren sind.
Wie produzieren die Energie?
Das kann aus, mit Erdsonden sein.
Ja, aber eben eine Erdsonde braucht zwischen 25-40% Strom.
Ja, aber die können einen autarken Kreislauf machen. Die brauchen eigentlich nichts zuzuführen von aussen, oder? Je nachdem, also, mit Solarzellen beispielsweise auf dem Dach. Das könnte
ja, aber hat mal die Kilowattstunden zusammengezählt?
Das wird immer effizienter, das bringen wir längerfristig schon her, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, aber das ist ja genau das Problem der Politiker, dass sie das glauben, dass sie es herbringen.
Nein, das schaffen
wir. Das ist jetzt eben das Problem der Physikbücher.
Wir machen einen Termin ab in 20 Jahren, dann schauen wir das noch einmal an.
Okay, und das Zweite, ich wackele dann mit den Krücken zu euch über.
Und das Zweite, was man in diesem Zusammenhang natürlich schon muss sehen, ist, wir können ja Sachen machen, aus Energiequellen von hier, also mit Wärmezentralen, beispielsweise so heizen mit Holz. Wir haben in der Schweiz sehr viel Holz, auch bei unserer Gegend. Das ist eine Chance. Und bei der Mobilität, dort sage ich natürlich Folgendes. Es kann nicht nur darum gehen, die Autos auf Elektromotoren umzustellen. In der Städte insbesondere braucht es auch schlicht und einfach weniger Autos. Weil insbesondere, wenn sie parkiert sind, brauchen sie viel Platz, wo können Gewerbe sich ausbreiten, wo können soziokulturelle Aktivitäten stattfinden. In den urbanen Zentren hat es auch genügend attraktiven ÖV. In den urbanen Zentren haben sie tolle Velorouten, da gibt es Alternativen. Auf dem Land, dort ist die Schliessung mit öffentlichem Verkehr deutlich schlechter. Die Leute haben auch Mobilitätsbedürfnisse. Dort sehe ich die Elektromobilität als Lösung. Aber die Idee kann nicht sein, einfach, wenn ich jetzt bei euch im Studio zum Fenster ausschaue, einfach all die Autos, die hier durchfahren, auf Elektromotoren umzustellen, das reicht nicht, wenn wir quasi zu nachhaltigen Zeiten
kommen. Die sprechen ja eigentlich ein bisschen die Shared Economy an, oder? Dass man, wenn man nicht öffentliche Verkehrsmittel nehmen kann, dass man vielleicht so ein Auto oder so ein Fahrzeug miteinander könnte teilen, damit die Parkplätze nicht belegt werden und insgesamt viel weniger von diesen Fahrzeugen umeinander stehen. Ich mache euch ein kleines Beispiel. Corona, die mögen euch vielleicht noch erinnern, das ist noch nicht so lange her. Shared Economy, der lenkt den Steuerrad an und das muss er wieder desinfizieren nachher, wenn der Nächste reinsitzt. Also das hat eigentlich die Mobilitätskonzept total zerstört. Die haben ihre Wege zum Teil müssen wieder auf Parkplätze setzen, weil sie diesen Bedürfnissen gar nicht mehr nachgekommen sind.
Also würde ich natürlich Folgendes dazu sagen. In der ersten Phase von Corona, vor bald 2 Jahren, hat man zum Teil aus heutiger Sicht überreagiert. Also das ist zum Teil aufgrund des Unwissens über die Übertragungswege von diesem Virus. Aber eben die ganzen Auflagen da mit Steuerrad desinfizieren und Türfallen desinfizieren und all diese Geschichten, da ist man jetzt wieder ein bisschen davon weggekommen. Da weiss man, es war gar nicht das Problem gewesen. Von dort her ist das Thema Shared Economy nicht durch Corona langfristig gefährdet. Abgesehen von Corona ist es, glaube ich, wirklich zum Glück hinter uns haben. Das größere Problem haben wir die scharfen Massnahmen durch den öffentlichen Verkehr. Und insbesondere die Tatsache, dass im Moment im öffentlichen Verkehr als einziger Ort noch flächendeckende Maskenpflicht gilt. Einerseits will man den öffentlichen Verkehr fördern, um die Umwelt zu schonen. Und gleichzeitig tut man natürlich dadurch, dass man sagt, in den Läden brauchst du keine Maske mehr, im Beiz brauchst du keine, beim Coiffeur brauchst du keine mehr, im Fußballstadion brauchst du keine, aber im ÖV brauchst du eine. Tut man quasi ausstrahlen, der ÖV bedeutet ein Risiko. Und das finde ich längerfristig ein Problem.
Wie seht ihr Finanzierung vom ÖV? Wir kommen noch wieder zurück auf die Energiediskussion, weil die werde ich jetzt einfach nicht verloren, oder? Aber der ÖV ist ja zum Teil eben auch strukturell überfinanziert. Das heisst, er ist einfach zu teuer, oder? Man hat eine Pensionskasse von der SBB x-mal müssen refinanzieren. Die haben jetzt in der Corona-Zeit mega Geld gebraucht, oder, was sie wieder beansprucht haben, haben die auch bekommen. Und andere haben die Wäsche geschaut und haben nichts bekommen. Also, das ist, ich habe manchmal das Gefühl, der ÖV ist fast so ein Selbstläufer, der sagt, ja, wenn es nicht funktioniert, ist auch wurscht, oder? Unsere Stütze, die kommen eh. Wie, wenn wir jetzt den ÖV noch weiter ausbauen, ich habe absolut nichts dagegen, gegen den ÖV-Ausbau. Ich finde das cool, ich finde das super, wenn man überall in den Bus und in den Zug einsteigen kann. Das ist das Beste, was überhaupt möglich ist. Aber wie verhindert ihr als Politiker, dass da eine gefräßige, ich sage jetzt fast, eine Spocke hinter dran ist, wo einfach auf die öffentlichen Gelder scharf ist. Wir haben das gesehen bei den Bussen, oder? Der Skandal, den wir hatten, dass sie Gelder geholt haben, die ihnen gar nicht zugestanden sind. Also, wie verhindert ihr, dass die Geschäftsleitungen nicht nur noch darüber nachdenken, woher kommt das Geld und überhaupt nicht mehr über Ökonomie und Effizienz nachdenken?
Ich denke mal, der Vergleich oder der Hinweis auf die Corona-Zeit ist unzulässig. In der Corona-Zeit hat der Bund Kantone Einschränkungen angeordnet. Für die sind sie verpflichtet, die Betroffenen zu entschädigen. Im ÖV, aber auch in anderen Branchen. Es ist nicht überall gleich gut gemacht worden, das stimmt. Aber das kann man im ÖV nicht zum Vorwurf machen. Hingegen bin ich der Meinung, wenn man den ÖV weiter ausbauen will, muss man ganz klar auch bereit sein, dass man Anreize setzt, dass man die Spitzen brechen kann. Weil es ist insbesondere bei der Eisenbahn, die von den Infrastrukturkosten her extrem teuer ist, nicht sinnvoll, Strecken auszubauen, auf kurze punktuelle Spitzen am Morgen und am Abend und Rohmaterial bereitzustellen mit Platzkapazitäten für kurze Spitzen am Morgen und am Abend, sondern wir müssen eine gleichmäßige Auslastung herbringen, dass in Themen wie ein gestaffelter Schulbeginn in den höheren Schulen, ähnliche Sachen, man kann mit Firmen reden, die viele Arbeitsplätze haben, ob sie sich gestaffelte Arbeitszeiten vorstellen können. Und dann kann man mit dem System, das wir heute haben, ohne grosse Investitionen, noch einmal mehr Kapazität bewältigen.
Und wieso passiert das denn nicht? Jetzt schon?
Dort denke ich, es sind Widerstände an verschiedenen Orten gross. Und das ist nicht alles nur der Politik ihren Fehler, so wie die das jetzt gerade dargestellt haben, sondern ich spüre sehr oft auch in Firmen gewisse Widerstände, wo es halt eine andere Organisation braucht, wo man es, so wie es jetzt gerade ist, gäbig findet. Es ist das Problem aber auch, dass zum Beispiel in den Bildungsinstitutionen man gewisse eingespielte Abläufe hat, wo man sich nicht vorstellen kann, dass die anders sollen sein. Ich glaube, es braucht einfach einen geistigen Ruck, sage ich dem mal, und zwar nicht nur in der Politik, sondern bei allen Beteiligten.
Aber in der Politik auch, das geben wir recht.
Jawohl.
Sehr gut, wunderbar. Darf ich die Schlaufe schließen und darf ich wieder zur Energie zurückkommen? Wenn ihr als Regierungsrat irgendwie eine gesetzliche Grundlage helfen aufzubauen mit dem Kantonsparlament zusammen, damit Windräder einfacher gesetzt werden können, werdet ihr das machen?
Ich finde es auf jeden Fall einen wichtigen Ansatz. Wir müssen dort schauen, ob wir Gebiete ausscheiden können, die sich speziell eignen und gleichzeitig Gebiete, die sich nicht eignen. Dann kann man zielgerichtet planen oder Deal müsste sein, dass man, wenn man in gewissen Gebieten grundsätzlich auf Windräder verzichtet, dass dafür bei anderen eine höhere Dichte zulässig ist oder gewisse andere Schutzelemente tiefer gewichtet werden im Rahmen von Güterabwägung. Sonst kommen wir nicht vorwärts.
Also, die würden da sagen, jawohl, die werden mithelfen.
Selbstverständlich.
Dass Windräder können gesetzt werden und dass die Einsprechmöglichkeiten minimiert werden.
Es ist vor allem wichtig, dass die Einsprachmöglichkeiten nicht aufgehoben werden, aber dass sie beispielsweise nicht mehrfach für das Gleiche genutzt werden können. Das ist zum Beispiel ein Problem. Wenn das gleiche Dossier unter verschiedenen Titeln wiederholt kann in Frage gestellt werden. Aber grundsätzlich die Verfahren aushebeln, finde ich nicht richtig. Man kann aber beispielsweise im Kanton Bern jedenfalls mit sogenannten Gesamtbaubewilligungen arbeiten, wo nachher die Einzelteile nicht wiederum jedes separat muss bewilligt werden. Das wäre eine Möglichkeit, da schneller vorwärts zu kommen.
Vor 10, 20 Jahren sind Erdsonden meistens bewilligt worden, relativ problemlos. Ich kann jetzt nicht genau für den Kanton Bern reden, ich kann hier für die Region Zuchwil, Solothurn etc. ein bisschen reden. Es wird nur ein Bruchteil von den Erdsonden bewilligt, aus verschiedenen Gründen. Weil der Nachbar sagt, du gefrierst meinen Boden ein. Differenz macht, dass meine Pflümchen nachher nicht mehr so gross sind. Das kommt nicht in Frage und dann kommt er erst noch recht über. Also Erdsonden setzen wird immer wie schwieriger. Ich verstehe es dort, wo wir eine geografische Problematik haben, wenn wir Kalk im Boden haben oder so etwas, was euch vor ist, dass der Kalk aufbläht und nachher entsprechend alles kaputt macht ringsum. Aber es ist wirklich katastrophal. Ich möchte eine Erdsonde setzen und ich kann nicht mehr, oder?
Ja. Kenne ich aus dem Kanton Bern in dieser Form nicht. Was hingegen ein Problem ist, punktuell, ist, dass wir jetzt hohe Erdsondendichte bekommen haben. Oder? Es kann nur eine beschränkte Anzahl Energie aus einem bestimmten Gebiet entzogen werden. Und wir haben zwei, drei Fälle in den letzten Jahren zu Bio, wo die Erdsonden einander schlicht zu nahe sind und sich beim Energiebezug konkurriert haben. Aber der mit den Pflümchen, der ist mir jetzt noch nicht begegnet. Das scheint ein Solothurner Problem zu sein.
Nein, das ist, die Pflümchen gibt es überall und die Nachbarn, die verrückt werden.
Dass, die gibt es überall, da hat er recht.
Dass es Grad oder 2 Grad effektiv vielleicht auf 50 Meter unten der Boden abgekühlt wird.
Habe ich so nie gehört mit den Erdsonden.
Okay, wir sind weiterhin bei der Energie. Wir sind uns einig, wir werden in 5 Jahren werden die Auto vermutlich mehrheitlich mit Elektromotoren umeinander fahren.
Von dem gehe ich auch aus, ja.
Es geht jetzt mega schnell, weil die Garage, ich habe ab und zu mal einen Garage-Stock bei mir oder einen Vertreter von der Autoindustrie. Und die müssen sich jetzt entscheiden. Die haben gar nicht die Möglichkeit, ihre Garagen einerseits für Verbrennungsmotoren und andererseits für die Elektromotoren auszurüsten. Die müssen auch die Leute ausrüsten entsprechend. Sie müssen die Leute umschulen etc. Also die sind schlichtweg total überfordert. Sie sind finanziell überfordert. Und sie wissen nicht so recht, was eigentlich abgeht. Also wir können davon ausgehen, dass die Fahrzeuge jetzt halt der Entscheid jetzt da ist, wir werden elektrisch umeinander fahren und das sind aber Millionen von Kilowattstunden, die hier neu dazukommen, die jetzt mit fossilen Brennstoffen funktionieren. Wir werden in 5 Jahren eine Katastrophe erleben. Was machen wir?
Wir müssen rechtzeitig bei verschiedenen neuen Energiequellen aufrüsten, eben Windräder. Es müssen auch im Rahmen von dem runden Tisch, den die Bundesrätin Sommaruga inszeniert hat, für im Alpenraum können grosse Stausee zu bauen. Da müssen wir schauen, dass man das durchsetzen kann, dass das funktioniert. Und wir müssen halt auch dort, wo es andere Möglichkeiten gibt, ich komme nochmal auf Gebäude zurück, stärker auf Gebäudeisolierung setzen, dass wir dort den Energieverbrauch senken können. Dann wird auch freigespielt für die Mobilität.
Energie tanken wir ein bisschen. Das können wir machen, indem wir effektiv Strom holen oder indem wir ein bisschen Musik hören.
She's gonna make it through the night. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the day. are filling up their glasses. No expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad
Erich Fehr, Stadtpräsident von Biel, noch vielleicht im April oder im Verlauf
des März. 1. Juni wäre Amtsantritt.
Ja, aber das ist der erste Amtsantritt, aber ich meine, jetzt gewählt ist vorher. Oder?
27. März ist die Wahl.
Eben, der 27. März ist gewählt und dann wissen wir dann, ob die Bürgerlichen ihre Kandidatin oder die Linken ihren Kandidat durchbringen. Es wird mega spannend. Aber jetzt haben wir Erich Fehr noch da für ein paar Minuten und wir sind in dieser Energiediskussion innen gesehen. Die Ideen sind vorhanden, also man sollte die Wasserkraftwerke aufmotzen. Aber auch dort haben wir ja die Problematik, dass wir jedes Mal, wenn eine Anstalt gemacht werden, haben wir Einspruch, es ist irgendein Hochmoor, das verloren geht, etc. Also es hat immer jemand recht und zuletzt passiert überhaupt nichts. Was macht Erich Fehr, dass das endlich aufhört?
Wir müssten ganz klar hier sogenannte Vorranggebiete ausscheiden. Das früher in der Sendung schon im Zusammenhang mit Windrädern gesagt. Was heisst, hier ist geeignet für ein Wasserkraftwerk, für eine Staumauer. Und dann müssen wir das so über das Gesetz regeln, dass die Vorranggebiete, die ausgeschieden sind, die festgelegt sind, nachher bei der Güterabwägung von der Justizbehörde, also von den Einspracheinstanzen, entsprechend immer die Frage im Mittelpunkt steht, wie könnten wir hier die Staumauer nicht ermöglichen und nicht was tut, zu verhindern. Weil heute ist die Güterabwägung völlig frei und man müsste eigentlich die Güterabwägung bis zu einem gewissen Grad steuern, indem man sagt, hier Vorranggebiet für beispielsweise Stausee.
Also ich glaube, das kommt gut raus. Also, es ist nicht so, dass wir in 5 Jahren irgendwie 40% von unseren Energiebedürfnissen von den Franzosen etc. abdecken, sprich, wir importieren es.
Was soll ich jetzt sagen? Wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, ich kann es nicht ausschliessen, aber ich würde es nicht für richtig halten.
Also, ringsum werden ja Atomkraftwerke gebaut. Die Deutschen haben sich entschieden, Tabula Rasa zu machen. Die Schweizer haben sich entschieden, Tabula Rasa zu machen. Und umdrehen kann man das ja nicht, weil ein Atomkraftwerk bauen braucht vermutlich 20 Jahre von der Anfang, von der Planung, Bewilligungsphase, bis es realisiert ist. Also das ist einfach zu lang. Aber sind wir nicht ein bisschen dumm? Also die Tschechen bauen Atomkraftwerk, die Franzosen bauen Atomkraftwerk, die Engländer bauen Atomkraftwerk, die Russen sowieso. Von den Chinesen reden wir schon gar nicht. Also die haben sich nicht beeindruckt. Sogar die Japaner. Von dort ist es ja ausgegangen, oder? Wo der Tsunami kam, ist, wo das Atomkraftwerk kaputt ist gegangen, in mehr Nähe bauen wieder Atomkraftwerk. Und wir schauen irgendwie zu.
Also erstens mal, der Schweizer Atomausstieg ist jetzt nicht so ein wahnsinnig steiler, wie man könnte meinen. Mühleberg ist abgeschaltet, das hat primär wirtschaftliche Gründe. Die Abschaltdaten von den verbleibenden Schweizer Atomkraftwerken sind heute nicht festgelegt. Man hat ja gesagt, man braucht keine neuen mehr. Wobei, ich muss sagen, die Schweiz wäre auch heute auch nicht ohne weiteres in der Lage, ein neues Atomkraftwerk zu bauen, weil aufgrund der Tatsache, dass mit Leibstab vor fast 40 Jahren das Netz gegangen ist, fehlt heute auch ein bisschen das Know-how. Aber Atomtechnologie, solange wir die Endlagerthematik in dem Griff haben und auch beispielsweise Risiken, wenn es Unfälle gibt oder wenn sie militärisch angegriffen würden, weil der Schaden riesig ist, ist es ein Problem. Und es kann aber nicht sein, dass man einfach auf Frankreich ausweicht, sondern wir müssen ganz klar daran arbeiten. Wir haben jetzt in der Sendung schon ein paar Mal diskutiert, mit Solarstrom, mit Windenergie und mit Wasserkraft die Lücke zu schließen. Und gleichzeitig, auch das werde ich noch einmal sagen, insbesondere im Gebäudebereich, den Energiebedarf auch reduzieren.
Wir schließen die Diskussion Energie jetzt mit viel Energie. Ihr habt auch gemerkt, dass der Erich fair, eigentlich relativ fair ist, was Energie anbelangt. Also er will gern, dass wir in 5 Jahren vernünftig dastehen. Da kann ich mich nur sehr herzlich bedanken, dass das wirklich auch so wird sein. Erich Fair, wir hören jetzt mit der Interviewerei auf. Und ich würde gerne Wünsche erfüllen. Das heisst, ich kann sie leider nicht selber erfüllen, aber ich kann sagen, Herr Fair, wenn ihr einen Wunsch hättet, sei das an die Stadt Biel oder sei das an Kanton Bern oder familiäre Natur, dann ist jetzt der Moment, wo ihr den oder die Wunsch dürft äußern.
Mein grösster Wunsch wäre, dass man wieder mehr Rücksicht aufeinander nimmt, mehr Respekt vor anderen Individuen. Das ist eine kleine Dimension. Beispielsweise zwischen Corona-Massnahmen befürworten und Massnahmen gegen. Aber auch international, wenn man sieht, wie rücksichtslos Wladimir Putin mit dem ukrainischen Volk umgeht. Solche Sachen gehen in der zivilisierten Welt nicht. Und das muss unbedingt wieder ändern. Das ist mein Wunsch.
Erich Fair, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch im gedrängten Programm schnell eine Stippvisite gemacht habt. Im wunderschönen Zuchwil, das Biel wahrscheinlich nicht einmal kennen.
Also ich komme vom Hockey her, ich kenne natürlich die Eishalle. Wir haben dort x-mal gespielt.
Wir haben übrigens oft die Russen hier beherbergt. Ich weiss nicht, ob die im Moment kommen, vermutlich nicht.
Eher nicht.
Danke vielmals, dass ihr hierher gekommen seid. Und ich schaue natürlich mit Spannung, oder Aktivradio schaue mit Spannung auf den März, was hier in unserem Nachbarkanton passiert. Und Aktiv Radio ist ja hörbar, also bis zum Grauholz. Und wenn man hinter am Grauholz runterfährt, ist es nochmal hörbar auf DAB Plus und im Internet sowieso weltweit. Erich Fair, toi toi toi, alles Gute, herzlichen Dank.
Merci, Sausen.